Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Hallo und schön, dass du heute da bist. Heute ist die erste Podcast-Folge nach meiner Thailand-Reise. Ich war ja gerade einen Monat in Thailand unterwegs. Und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann ja, hast du schon ein bisschen mitbekommen, welche Erfahrungen ich gemacht habe und welche Erlebnisse ja mich beschäftigt haben und auch beeinflusst haben. Und ich glaube, genau das ist das, was auch eine Reise ausmacht. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und genau deshalb möchte ich das, was mich beschäftigt hat, auch heute in diesem Podcast mit dir teilen. Und zwar ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe eines Tages eine Tour gebucht in einen Tempel. Jetzt muss ich dazu sagen, mich beeindrucken die Tempel, mich beeindruckt der Buddhismus sehr. Und gleichzeitig möchte ich hier auch klarstellen, dass es hier nicht um Religion geht oder etwas in der Richtung. Ich hatte schon ein paar Mal Rückmeldungen bekommen, weil ich Analogien gezogen habe zwischen Buddhismus und Essverhalten und Körpergewicht. Und es gibt einige Hörerinnen hier, die gläubig sind aus verschiedenen Glaubensrichtungen und die wussten dann nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen, dass ich da jetzt plötzlich buddhistische Lehren mit reinbringe. Der Grund dafür ist nicht, dass ich Buddhistin bin, sondern der Grund ist, dass es sehr viele Parallelen zwischen den Denkansätzen des Buddhismus und der Achtsamkeit und der westlichen Psychologie gibt. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen und vielleicht ist das der Grund, warum mich auch diese Themen einfach auch beschäftigen. Wenn du eine bestimmte Glaubensrichtung hast, dann geht es nicht darum, dass du nicht glauben sollst an das, was du glaubst, sondern es geht darum, offen zu sein für Impulse, unabhängig vom eigenen Glauben. Ich glaube, das ist das, was das Wichtige ist. Ja, so viel dazu. Ich habe eine Tour gebucht und zwar war das eine Tour zu einem Tempel oder zu mehreren Tempeln mit einer Einheimischen und wir waren eine kleine Gruppe, wir waren nur 3 Personen und die Thailänderin Susanne war Lehrerin, also Susanne war ihr deutscher Name, die Thai-Namen sind oft nicht so gut auszusprechen und deshalb geben sich manche, die im Tourismus arbeiten, einen Namen, der für westliche Touristen einfacher auszusprechen ist. Also Susanne. Und Susanne ist Lehrerin, sehr gläubig, geht sehr oft in den Tempel und bietet morgen Touren an, wo sie ja eine kleine Gruppe von Menschen, maximal 3-4 Personen, mitnimmt zu einem Tempel, zu ihrem Tempel. Und wo sie erklärt, was dort passiert, was der Mönch dort sagt, wie die Rituale sind, also warum da Goldblättchen auf Statuen kleben, warum da manchmal total viele Bilder von irgendwelchen Mönchen herumstehen, warum die Leute Räucherstäbchen anzünden und Blumenkränze aufgeben. Und ja, mich interessiert das und deshalb habe ich diese Tour gebucht. Also kommen wir bei diesem Tempel an und gehen rein zu dieser Morgenzeremonie und nehmen da teil. Und das war wirklich total schön, weil sie Blumen mit hatte und wir haben die Blumen dann gefaltet und also es war total schön. Und nachher hat sie sehr viel über ihren Glauben oder die Ansätze von ihrem Glauben berichtet. Und da gab es einen Satz, den sie gesagt hat, der mich ja sehr berührt hat oder getroffen hat. Und sie hat einfach versucht zu erklären, was die Grundsätze des Buddhismus sind. Und den Satz, den sie gesagt hat, war, wir brauchen keine Psychologen. Wir haben alles in uns selbst. Und wir sind selbst der Schlüssel zu unserem Glück und zu unserer Heilung. Also brauchen wir niemand anderen. Und dieser Satz war für mich extrem kraftvoll. Vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, Cornelia, du bist doch Psychologin, wie kann die das sagen? Oder ich habe diesen Satz auch in einen Newsletter geschrieben und eine Leserin hat mir gefeedbackt, dass dieser Satz sie sehr getroffen hat, weil sie an schweren Depressionen leidet und seit einiger Zeit zu einer Therapie geht und dass sie sich gekränkt fühlt oder nicht ernst genommen fühlt, wenn ich da so einen Satz reinschreibe. Und ich verstehe das alles total und ich war auch total dankbar über dieses Feedback. Also wenn du da jetzt zuhörst und dieses Kommentar von dir kommt oder dieses Feedback, ich habe das gehört, ich habe das auch aufgenommen und ich verstehe es auch zu 100%. Allerdings geht es jetzt gar nicht darum, dass ich sage, dass psychische Erkrankungen vielleicht nicht real sind und wir keine Psychologen brauchen, weil wenn ich jetzt sage, wir brauchen keine Psychologen, dann bedeutet das auch ein Nicht-Ernst-Nehmen von psychischen Erkrankungen. Und das widerspricht meiner Einstellung und meiner Überzeugung, weil ich Psychologin bin und ich weiß, dass psychische Erkrankungen keine Einstellungssache sind, sage ich mal. Also niemand beschließt, eine psychische Erkrankung zu bekommen und kein Mensch kann beschließen, plötzlich keine psychische Erkrankung mehr zu haben. Aber oder und gleichzeitig geht es hier nicht um psychische Erkrankungen, sondern es geht mehr um das Tieferliegende, das Philosophische, was quasi in dieser Aussage drinnen steckt. Denn tatsächlich muss ich sagen, dass das, was Susanne gesagt hat, in den Grundzügen völlig richtig ist. Grundsätzlich geht es nämlich überhaupt erstmal darum, und wir sprechen jetzt bitte nicht über psychische Erkrankungen, sondern es geht jetzt grundsätzlich mal darum, wie Leid oder Unzufriedenheit entsteht und wie das erzeugt wird. Und im Buddhismus, und nicht nur im Buddhismus, sondern auch in der westlichen Psychologie, da überschneidet sich quasi die Lehre oder die Überzeugungen, geht man davon aus, dass das Leid von Menschen, also sowas wie Schmerz, Verlust, Angst, innere Konflikte, dass die natürlich da sind und präsent sind. Das ist die erste Wahrheit. Und die zweite Wahrheit erklärt, also aus dem Buddhismus, die zweite Wahrheit erklärt, woher dieses Leiden kommt. Und die Annahme ist, dass dieses Leid aus Vergleichen kommt. Also das Vergleichen mit anderen Menschen zum Beispiel. Oder auch dem Anhaften an bestimmten Dingen. Anhaften an bestimmten Erwartungen, die wir an andere Personen haben. Also ich erwarte von einer anderen Person, dass sie genau weiß, was ich brauche und mir das von den Lippen lesen kann. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und wenn das der Partner oder die Partnerin oder die beste Freundin, bester Freund nicht kann, dann bin ich gekränkt, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich würde sofort zur Stelle sein, ich würde da sein. Warum macht die Person das nicht? Bedeutet das, dass ich ihr nicht wichtig bin? Ich bin ihr egal. Also du weißt, wo ich, du siehst, wo ich hin möchte. Sprich, wir haben unsere eigenen Erwartungen, wir haben unsere Wünsche, unsere Glaubenssätze, die bestimmen, wie wir uns fühlen. Also in diesem Beispiel, das ich gerade gesagt habe, da macht eine Person etwas, warum auch immer, eine Person meldet sich nicht und ich interpretiere meine eigenen Glaubenssätze, meine eigenen Bewertungen sagen mir, hey, das liegt daran, dass die Person dich nicht mag, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und genau darum geht es, dass viel Leid, viel Belastung, die wir haben, nicht real ist in Form von einer Tatsache. Also es ist keine Tatsache, dass die Freundin mich nicht mag oder mich nicht als wichtig erachtet, sondern das ist etwas, was ich mir selber zusammenbraue in meinem eigenen Kopf. Das ist eine Bewertung, die ich in meiner subjektiven Welt schaffe. Und natürlich hat es einen Grund, woher diese Bewertungen, diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze kommen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass vieles aus der Kindheit kommt, vielen Situationen, wo wir vielleicht Bedürfnisse hatten, die nicht erfüllt worden sind. Und wir haben dann versucht, Erklärungen zu finden, warum, was weiß ich, die Mama nicht mit mir spielt oder warum mein Geschwisterchen mehr Aufmerksamkeit bekommt als ich. Und unsere einzige Erklärung als Kind ist vielleicht eine sehr simple, nämlich ich bin nicht so wichtig oder die andere bekommt mehr Aufmerksamkeit, weil die Mama sie lieber hat oder wie auch immer. Oder ich habe viel Lob bekommen, weil ich eben nicht so laut war. Also habe ich gelernt, okay, wenn ich nichts sage, wenn ich unauffällig bin, dann ist das gut so. Also Erfahrungen aus Situationen aus der Kindheit, die etablieren sich in Form von Glaubenssätzen, Bewertungen, Gedanken. Und diese Gedanken prägen dann später, wie wir Situationen wahrnehmen, so wie die Situation mit der Freundin. Was ich damit sagen möchte, ist, die Ursache, warum ich so denke, die liegt natürlich in realen Erfahrungen. Das heißt, diese Erfahrung, die ich mache, ist völlig real und die ist auch völlig legitim. Und gleichzeitig dürfen wir realisieren, dass vieles einfach nur unsere Gedanken sind und nicht wir als Ganzes. Dass es Gedanken sind, die nicht mehr sind als einfach nur Gedanken. Und wenn ich diese Gedanken hinterfrage, da Abstand nehme, mich nicht mitreißen lasse davon, dann kann ich mir selber helfen. Und das ist das, was die Susanne gemeint hat, als sie gesagt hat, wir brauchen eigentlich keine Psychologen, wir können uns selbst helfen, weil sie damit sagen wollte, dass wenn sich jetzt diese Freundin bei mir nicht meldet, ja, und ich bin plötzlich gekränkt, dann geht es darum, dass ich nicht der Freundin jetzt Vorwürfe mache oder mich nicht hinstelle und sage, oh mein Gott, die mag mich nicht, ich bin ganz alleine und keiner liebt mich, sondern dass ich bewusst wahrnehme, da kommen wir zur Achtsamkeit, dass ich bewusst wahrnehme, was macht denn das gerade mit mir, dass sich diese Freundin nicht meldet bei mir? Was löst das aus? Ja, es macht mich traurig. Ja, es kränkt mich. Und dann kann ich mir die Frage stellen, warum kränkt mich das? Und dann werde ich vielleicht die Antwort bekommen, dass ich den Eindruck habe, dass ich nicht wichtig bin. Und dann kann ich das hinterfragen und kann sagen, hey, Moment einmal, nur weil sich die heute nicht gemeldet hat, heißt das wirklich, dass ich nicht wichtig bin? Oder könnte es auch andere Gründe geben, dass sie busy war, dass es ihr nicht gut geht, dass sie nicht dazugekommen ist, dass sie gerade mit einer anderen Person unterwegs ist oder 20.000 andere Gründe, die sein können. Das bedeutet, die eigenen Gedanken wahrzunehmen, welche Emotionen, Gefühle, diese Bewertungen, Gedanken auslösen. Und wir sind schlussendlich die einzigen Personen auf dieser Welt, die die Macht haben, diese Gedanken, die wir selbst haben, zu ändern. Und das ist die Kernbotschaft. Es sind nur wir. Das, was es dazu braucht, ist natürlich manchmal oder für manche öfters, genauso wie für mich auch, eine Hilfe von außen, eine Unterstützung von außen in Form von einer Therapie, einem Coach, einer Psychologin, die mir hilft zu realisieren, dass es diese Glaubenssätze und diese Gedanken gibt und dass diese Gedanken nur meine sind und nicht die Realität. Und ja, vielleicht auch dann in weiterer Form die Hilfestellung, mich von diesen Gedanken zu distanzieren. Also diese Hilfestellung von außen, die ist schon wertvoll, die ist wichtig und ich bin dankbar für mich selbst, aber auch für meine Arbeit. Das ist ja mein Job, dass es das gibt. Und gleichzeitig kann ich als Psychologin nur ja, an deiner Seite sein, an der Seite von meinen Kundinnen, von meinen Klienten. Und ich kann anstupsen, ich kann aufzeigen, aber ich kann nicht verändern. Und dieses Verändern, das ist dein Job. Das ist auch mein Job, wenn es um mein Leben geht. Ich muss selber für mich Dinge anpacken, muss auch selbst für mich eigene Glaubenssätze hinterfragen. Und das macht man nicht nur einmal, sondern das macht man ständig. Und als ich das erste Mal ja damit in Berührung gekommen bin, mit diesen Lehren des Buddhismus, mit dieser Annahme, warum wir Menschen dieses Leid spüren und diese Unzufriedenheit spüren und dass das von diesen Vergleichen kommt, da war ich schon lang Psychologin und ich wusste das auch. Aber in dieser, das hat nochmal einen ganz anderen Impact auf mich gehabt und ich hoffe, ich kann dir diesen Impact mit dieser kleinen Story mitgeben und vielleicht einen kleinen Schalter auch bei dir bewegen mit diesem kleinen Storytelling hier, dass auch wenn sich die Gedanken einfach so real anfühlen, dass es trotzdem Gedanken sind und du alleine die Macht hast, dich von diesen Gedanken zu distanzieren, indem du dich fragst, okay, warum sind die da und stimmt das wirklich, was mir die sagen und warum macht mich diese Situation gerade traurig? Und das ist so ein wesentlicher Schritt, das bedeutet Achtsamkeit, ja, das Wahrnehmen. Und in weiterer Folge geht es darum, das zu handeln und dann sind wir bei Emotionsregulation. Und wenn wir jetzt den Bogen spannen zum Essverhalten und zum Körper, dann bedeutet das, dass diese Glaubenssätze ja wirklich Auslöser Nummer eins sind für emotionales Essen. Diese Unzufriedenheit mit uns, weil wir uns denken, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig, ich habe keinen Platz hier, ich darf meine Meinung nicht sagen, weil sonst kränke ich andere. Oder ja, diese Überzeugungen von, keine Ahnung, andere müssen mir ja ablesen, was ich brauche. Oder mein Partner, meine Partnerin muss ja sehen, dass ich Hilfe jetzt brauche, da im, was weiß ich, beim Einkaufen oder Putzen oder Haushalt. Und die könnt doch jetzt kommen und sagen, hey, kann ich dir was abnehmen? Nein, ja, natürlich könnt sie kommen, aber du hast die Verantwortung für deine Gefühle. Du hast die Verantwortung für dein Wohlbefinden und nicht andere Personen. Und wenn du die Verantwortung hast über deine Gefühle, über dein Leben, dann ist es deine Verantwortung, wahrzunehmen, dass du dich das selber behinderst, selber sabotierst. Und deine Aufgabe, den Mund aufzumachen und zu sagen, hey du, ich würde mir wünschen, dass du mir da jetzt helfst, ich brauche da Hilfe. Und so kannst du dein Leid reduzieren und so kannst du emotionales Essen reduzieren, weil, wie ich vorher gerade gesagt habe, emotionales Essen hat, ich sag wirklich mal so in 80-90% der Fälle, das Thema Selbstwert im Hintergrund oder Selbstzweifel, Glaubenssätze, die sehr selbstkritisch sind oder die dich abwerten. Und indem du dich reflektierst, indem du da hinschaust und das beginnst, ganz aktiv und bewusst zu hinterfragen, nur so kannst du dein emotionales Essen in den Griff bekommen. Ja, das war meine Story von der Morgenzeremonie und den Tempeln und der Susanne und dem Buddhismus. Und ich sage jetzt nochmal, es geht hier nicht um Religion, es geht nicht um Buddhismus. Ich bin selber keine Buddhistin. Und gleichzeitig dürfen wir diese Impulse annehmen und schauen, was wir uns da mitnehmen können. Und ich hoffe, du kannst dir aus dieser Folge etwas mitnehmen für dich, für deine Glaubenssätze. Und wenn es nur die Botschaft ist, dass du die einzige Person bist, die mit oder ohne Unterstützung von außen, ja, die einzige Person bist, die dein Leben, dein Leid, deine Unzufriedenheit verändern kann. Und nochmal, psychische Erkrankungen sind ein ernstes Thema, das keine Entscheidung ist und das eine Therapie braucht von außen. Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, manchmal Medikamente. Und ja, das war's. danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.